HR Info. Die Reportage.
In den vergangenen 2 Jahren haben wir mit dem ARD-Multimedia-Projekt Afghanisches Tagebuch 5 Afghanen hautnah durch ihren Alltag begleitet. Es waren 2 Jahre, in denen Entscheidendes passiert ist. Darunter der Rückzug der internationalen Kampftruppen und der Beginn einer neuen afghanischen Massenflucht. Wie haben der junge Schriftsteller, das ehemalige Straßenkind, die Menschenrechtlerin, der ehemalige Bundeswehrübersetzer und die Bowlingbahnbesitzerin die vergangenen Monate erlebt? Sandra Petersmann und Jürgen Webermann berichten im afghanischen Tagebuch.
Das nationale Passamt in Kabul ist zum Symbol des Exodus geworden. Wer halbwegs legal raus will aus Afghanistan, muss erst hierher den Pass beantragen. Anfang Oktober erreichte die Ausreisewelle einen vorläufigen Höhepunkt. In der Spitze kamen bis zu 8000 Antragsteller pro Tag. Die Schlange vor der Behörde war kilometerlang. Die vielen Straßenstände, die Kopierdienste anbieten und die Reisebüros, die sich rund um das Passamt angesiedelt haben, machten glänzende Geschäfte. Illegale Visa für die Türkei kosteten rund 6.000 Dollar. Das sind in vielen Fällen alle Ersparnisse einer Familie.
Heute, an einem sonnigen Dezembervormittag, geht es nicht mehr ganz so hektisch zu. Es ist kalt geworden. Die Flucht nach Europa wäre jetzt im Winter viel schwieriger als noch im Spätherbst. Das wissen viele Afghanen. Aber schon jetzt gibt es kaum jemanden in Kabul, der nicht Verwandte, Freunde oder Kollegen kennt, die sich aufgemacht haben. Es ist die größte Auswanderungswelle seit den 90er Jahren, als ein bitterer Bürgerkrieg die afghanische Hauptstadt in Schutt und Asche legte. Laut den Vereinten Nationen stammt jeder 5. Flüchtling, der über das Mittelmeer in die EU gelangt, aus Afghanistan. Das wären bis Anfang Dezember 2015 fast 200.000 Menschen.
Taki Aklaki hadert mit sich. Die Frage bleiben oder gehen bestimmt seinen Alltag, seit er denken kann. Taki war selbst schon einmal Flüchtling. Seine Familie ist in den 90er Jahren vor dem afghanischen Bürgerkrieg in den Iran geflohen und hat dort mehr als ein Jahrzehnt lang gelebt. Taki hat seine Erfahrungen in Kurzgeschichten verarbeitet. Jetzt sitzt der 29-jährige Schriftsteller im Atelier seines Bruders Ali. Ali ist Maler. Das Atelier befindet sich im Haus ihres Vaters am Stadtrand von Kabul. Zu erreichen ist es über buckelige, schlammige Pisten, denn geteert sind die Straßen hier nicht.
Wenn ich Afghanistan wieder verlassen würde, dann nicht wegen der Sicherheitslage. Ich würde es für meine Kinder tun, für meine Frau. Sie bedrängen mich. Meine Frau glaubt, dass die Kinder in einem Land wie Deutschland ein besseres Leben haben würden, dass sie selbst dort frei sein kann, dass ich dort freier schreiben könnte.
Vor 2 Jahren sagte Taki noch, ich werde in Kabul bleiben, komme was wolle. Ich will nicht noch einmal Flüchtling sein.
Das war meine ganz persönliche Meinung damals. Jetzt rede ich auch als Vater von 2 kleinen Söhnen und als Ehemann. Ich sollte das mehr bedenken. Ich bin manchmal zu egoistisch, wenn ich Entscheidungen alleine treffe. Vielleicht ist es ja mein ewiges Schicksal, Flüchtling zu sein.
Maybe being a refugee would be an endless adventure.
Als die ersten Freunde schon 2013, mehr als ein Jahr vor dem Abzug der internationalen Kampftruppen, Afghanistan verließen, verurteilte Taki sie dafür. Der bevorstehende Abzug der Soldaten sei nur ein Vorwand, woanders nach einem besseren Leben zu suchen, fand er. Als dann aber die Präsidentschaftswahlen 2014 zu einem politischen Chaos in Afghanistan führten und die Hoffnung vieler Menschen auf eine neue, starke Regierung mit jedem Tag schwand, bewegte dies auch Taki. Er hatte jetzt Verständnis für alle, die gehen wollten. Und dann explodierte im Dezember 2014 im französischen Kulturzentrum in Kabul eine Bombe während einer Theatervorführung. Taki saß im Publikum und wurde leicht verletzt. Es war sein ganz persönlicher Tiefpunkt der vergangenen Jahre.
Sometimes.
Manchmal träume ich noch davon. Aber im vergangenen Monat gab es ein Theaterfestival in Kabul. Ein Freund wollte, dass ich dorthin komme. Am ersten Tag war es schrecklich. Aber dann fühlte ich mich langsam besser und schließlich konnte ich das Festival etwas genießen. Das tat mir gut. Ich hatte gedacht, ich wäre nie wieder in der Lage, ein Theaterstück anzuschauen.
Auch wenn er es wieder schafft, am Kulturleben Kabuls teilzunehmen, viele Gelegenheiten hat er nicht. Denn Aufführungen, Ausstellungen oder Lesungen bleiben angesichts der vielen Anschläge die Ausnahme in Kabul. Vom Schreiben kann Taki sowieso nicht leben. Das Geld verdient er als Mitarbeiter einer internationalen Hilfsorganisation. Damit kann er sich glücklich schätzen, denn die meisten Afghanen sind arbeitslos und haben keinerlei Perspektiven. Die Wirtschaft liegt durch den Krieg im Land am Boden. Taki hat inzwischen einen guten Draht zum jungen Schauspielensemble, einem Theater in München. Er hat ein Bühnenstück geschrieben. Es geht natürlich um das Thema Flucht.
Das war der schönste Moment der vergangenen 2 Jahre. Ich habe für ein paar Monate alles andere zur Seite geschoben und zum ersten Mal an etwas Ernsthaftem gearbeitet. Ich habe jeden Moment genossen.
Das Werk war schon fertig, als im Sommer der große Flüchtlingsstrom einsetzte. Nur der Titel fehlt noch. Taki hofft, dass das Stück 2016 endlich aufgeführt wird.
Kabul, Ende September. In ihrem zur Festung ausgebauten Büro kämpft Afghanistans bekannteste Menschenrechtlerin Sima Samar mit den Tränen. Ihr Leben ist eng mit dem afghanischen Dauerkrieg verknüpft. Todesdrohungen gehören seit Jahren zu ihrem Alltag. Sie hat sich nie einschüchtern lassen, immer Stärke gezeigt.
It's getting worse actually. But I don't want to cry in front of you.
Es wird immer schlimmer, aber ich will nicht vor euch weinen, sagt sie an diesem Morgen im afghanischen Spätherbst, bevor sie zusammenbricht. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war die Provinzhauptstadt Kunduz im Norden, in der die Bundeswehr 10 Jahre lang stationiert war, gerade vorübergehend in die Hände der Taliban gefallen. Die Not der Menschen, das Versagen des Staates, die Hoffnungslosigkeit, die tausendfache Flucht, die ertrinkenden Menschen im Mittelmeer, die Bilder von angespülten Kinderleichen an türkischen und griechischen Stränden. Der unerschrockenen Kämpferin schwinden die Kräfte.
You could see your own children in that situation. Oh my God. It's difficult.
Du denkst an deine eigenen Kinder. Es ist einfach schwer, flüstert sie. Die Afghanen waren jahrzehntelang die größte Flüchtlingsgruppe der Welt. Heute sind sie hinter den Syrern die zweitgrößte, obwohl in den vergangenen 14 Jahren viele Milliarden Euro Richtung Afghanistan geflossen sind. Auch Sima Samar war mal ein Flüchtling. Sie floh nach Pakistan, nachdem ihr Mann in den frühen afghanischen Kriegswirren Ende der 70er Jahre spurlos verschwunden war. Ende 2001, nach mehr als 20 Jahren, kehrte Sima Samar dann voller Hoffnung in ihre Heimat zurück. Sie wurde Afghanistans erste Frauenministerin und Afghanistans erste weibliche Vizepräsidentin. Später dann Menschenrechtskommissarin. Lachen und Weinen, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Beides ist Afghanistan. Anfang Dezember hat die studierte Ärztin ihr Lachen wiedergefunden.
Wir leben und arbeiten schon so lange als Notfall. Wir sind immer noch ein Notfall. Ich lebe inzwischen seit 38 Jahren mit diesem Konflikt. Wenn ich die Hoffnung aufgeben würde, würde ich nicht mehr existieren. Es ist nicht immer leicht. Auch heute ist ein schwerer Tag. Ich bin ein Mensch, ich bin nicht aus Stein. Ich habe Gefühle. Aber zu weinen ist auch ein Akt des Widerstands.
In my view, crying is also kind of a resistance.
Rückblende Ende 2013. Aliullah Nazari lotst zum Haus seines Vaters in Kunduz in Nordafghanistan. Sein Gesicht hat er mit einem Tuch verhüllt. Niemand soll ihn erkennen. Aliullah hat Angst.
I always change my address. As you know that today you have gone in my home.
Ich ändere ständig meine Adresse. Ich muss ständig woanders unterkommen, damit mich die Taliban nicht finden.
Every night, every day I change my address, I change my place.
Aljula hat jahrelang für die Bundeswehr als Übersetzer gearbeitet. Er hat für die deutschen Soldaten aus den afghanischen Sprachen ins Englische übersetzt. Ein guter Job. Aljula ging davon aus, dass die Deutschen dauerhaft für Sicherheit sorgen würden. Ende 2013 aber zog die Bundeswehr ab. Aljula wurde bedroht, von Taliban, wie er sagt. Die Polizei konnte ihm nicht helfen. Die Drohanrufe kamen aus einem Distrikt, in dem tatsächlich die Taliban herrschten. Ein Freund, auch ein ehemaliger Bundeswehr-Dolmetscher, wurde ermordet. Von wem, das ist bis heute unklar. Aljula hatte damals, vor 2 Jahren, nur noch ein Ziel: raus aus Afghanistan.
I hope that this comes true. My dream and my hope is to...
Ich hoffe, dass mein Traum bald wahr wird, an einem Ort zu leben, an dem ich morgens aufwache und mich frei fühle und sicher, an dem ich eine Freundin finde und endlich nicht mehr allein bin.
Im Februar 2014 landete Aljula dann tatsächlich in Hamburg. Nach monatelangem Bangen hatte er endlich sein Visum erhalten. Und der erste Morgen in Deutschland, er war genau so, wie es sich Aljula im fernen Kunduz erträumt hatte.
Ich fühlte, dass ich in Afghanistan, in Kunduz oder in Kabul bin, aber wenn ich draußen gesehen habe, ich habe gefunden, dass nein, es ist Deutschland, es ist Hamburg. Du hast hier Sicherheit, du hast hier Frieden, du hast hier keine Sorge.
Vom ersten Tag an hat Aljula Deutsch gelernt. Er will studieren, Jura oder Politik. Er engagiert sich in einer Studentenorganisation. Ein Hamburger Ehepaar, durch Radioberichte auf ihn aufmerksam geworden, half Aljula bei der Wohnungssuche. Der 25-Jährige nennt das Paar seine deutschen Eltern. Durch sie hat er auch seinen ersten Job bekommen, wieder als Dolmetscher. Diesmal aber nicht für die Bundeswehr, sondern für andere afghanische Flüchtlinge in Neumünster in Schleswig-Holstein. Im Sommer konnte Aljula seine Familie nachholen, seine Eltern, seinen Bruder und seine Schwester. Nachbarn in Kunduz hatten Aljulas Vater erpresst und ihm Gewalt angedroht. Sie dachten, Aljula werde aus Hamburg viel Geld überweisen und wollten einen Anteil davon. Viele Afghanen haben ein völlig übertriebenes Bild vom Alltag in Deutschland. Jetzt leben Aljulas Eltern in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Harburg.
Meine Eltern besuchen einen Integrationskurs. Sie wollen gerne Deutsch lernen. Meine Schwester geht zur Schule. Und mein Bruder, er will auch gerne Deutsch lernen.
Aber trotzdem lässt Kunduz, die Stadt, in der er aufgewachsen und aus der er geflüchtet ist, Aljula nicht los. Ende September 2015, nur Wochen nachdem seine Familie in Hamburg angekommen war, fiel ausgerechnet Kunduz für mehrere Tage an die Taliban. Hunderte Menschen starben während der Kämpfe oder wurden umgebracht. Die US-Luftwaffe half bei der Rückeroberung. Ihre Bomben fielen aber auch auf ein bekanntes Krankenhaus der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Die Büros internationaler Organisationen wurden geplündert. Jeder, der irgendwie mit den Deutschen oder anderen Ausländern zusammengearbeitet hatte, war nun in akuter Lebensgefahr. Aljulas Ängste, die er vor seiner Abreise nach Deutschland täglich durchlebt hatte, sie wurden für viele Menschen in Kunduz zum ganz realen Albtraum.
Ich hatte immer Kontakt mit einigen Freunden, mit einigen Verwandten. Ich habe immer verfolgt, was passiert in Kunduz, was passiert in Kunduz. Und ich war sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig. Und ich bin sehr geweint, weil ich habe nie Kunduz so gesehen.
Aljula hat sich an den so ganz anderen Alltag in Deutschland gewöhnt, auch wenn seine Gedanken oft nach Afghanistan wandern.
Deutschland und Afghanistan, die beiden sind meine Heimat. Ich bin in Afghanistan geboren und aufgewachsen, aber ich fühle mich in Deutschland sicher und ganz wohl. Das ist auch meine Heimat.
Aus den Lautsprecherboxen im Strikers plärrt Céline Dion mit ihrem Hit »I am alive«. Ich lebe noch. Doch in Afghanistans erster Bowlingbahn herrscht gähnende Leere. Nur eine von 12 vollautomatischen Bahnen ist belegt. Das angeschlossene Restaurant ist komplett verwaist. Im Sommer explodierte auf der Straße direkt vor dem Strikers ein selbstgebastelter Sprengsatz. Es war einer von vielen Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt im Jahr 2015. Jungunternehmerin Mina Rahmani ist eine Heimkehrerin. Als kleines Kind war sie 1992 mit ihren Eltern vor dem afghanischen Bürgerkrieg nach Pakistan geflohen. Mina kehrte 2010 mit ihrem Ehemann aus Kanada in ihre Heimatstadt Kabul zurück. Auch ihre Eltern leben heute wieder dort. Es ist ein Leben mit vielen persönlichen Einschränkungen.
Wir gehen nirgendwo mehr hin. Außer unserer Wohnung gibt es nur die Arbeit. Arbeit, Wohnung, Wohnung, Arbeit. Wir haben kein soziales Leben. Das tut mir manchmal so leid für meine kleine Tochter, die den ganzen Tag zu Hause ist. Und wir leben in einer Wohnung, nicht in einem Haus mit Garten. Aber was soll ich machen? Ich kann meine Tochter nirgendwo mit hinnehmen, weil du hier immer und jederzeit mit dem Schlimmsten rechnen musst.
Mina hat in Kanada eine Form der Freiheit kennengelernt, die eine Frau in Afghanistan nicht ausleben kann. Mina hat großes Verständnis für alle, die fliehen, während sie selber ausharrt. Hilft es vielleicht, an Afghanistan festzuhalten, wenn man genug Geld und die Gewissheit hat, jederzeit legal ausreisen zu können?
I mean, we have the full chance, the full opportunity to leave, go elsewhere.
Es stimmt. Wir können jederzeit gehen. Wir können uns jederzeit woanders etwas anderes aufbauen. Ich könnte machen, was ich will, wenn ich woanders leben würde. Wenn ich die gleiche Energie woanders einsetzen würde, wäre ich beruflich erfolgreicher. Hier in Afghanistan brauchst du für alles die doppelte Energie. Hier hast du es mit Menschen zu tun, die lange keine Bildungschancen hatten. Du hast es mit einer Alltagskultur zu tun, die vom Krieg geprägt ist. Es wird noch Generationen dauern, Afghanistan zu ändern. Trotzdem sind wir hier, weil wir Zuneigung empfinden.
Mina begreift sich in Kabul vor allem als Geschäftsfrau. Sie schmiedet Zukunftspläne. Sie will das Strikers kinderfreundlicher machen und gezielt um Familien werben, die in der Festung Kabul zwischen Stacheldraht und Sprengschutzwänden kaum Orte zur Entspannung finden. Und selbst wenn ihre Bowlingbahn scheitert, wäre sie im Gegensatz zu vielen anderen jungen Afghanen nicht arbeitslos. Minas Ehemann ist der Kanzler von Afghanistans erfolgreichster Privatuniversität Kardan. Mina ist bei Kardan eingestiegen und organisiert dort den Masterstudiengang Betriebswirtschaft.
We can't sit back anymore. I remember my father was always used to say the same thing that you know.
Wir wollen es einfach anpacken. Als ich klein war, hat mein Vater immer gesagt, lasst uns abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Jetzt bin ich selber Mutter. Vielleicht wird es hier irgendwann besser, auch wenn ich dafür keine Anzeichen sehe. Manchmal denke ich wirklich, dass wir hier unser Leben verschwenden. Aber ich habe mir hier auch eine Karriere aufgebaut. Ich habe jetzt eine starke Beziehung zu Afghanistan. Mein Strikers ist hier. Unsere Universität ist hier. Ich fühle mich für beide Orte und für die Menschen an diesen Orten verantwortlich. Ich kann mir nicht vorstellen, das alles zurückzulassen.
I don't see myself leaving everything and going.
Fußballfachsimpeln in Kabul. Wahnsinn. Fawad schaut sich beim Abendessen noch einmal ungläubig den Zusammenschnitt des Wunders von Belo Horizonte an, als Deutschland WM-Gastgeber Brasilien im Halbfinale mit 7:1 versenkte. Fawad liebt Fußball, vor allem den Argentinier Lionel Messi. Er träumt davon, Messi zu treffen.
Ich habe mehr Hoffnung als andere Menschen. Viele glauben ja, dass große Träume nicht wahr werden können, auch kleine nicht. Aber warum sollte ich ihn nicht treffen und mit ihm quatschen können?
Fawad Mohammadi, 16 Jahre alt, ein afghanischer Teenager voller Träume. Er ist in Kabul aufgewachsen. Er kennt seine Heimat nicht im Frieden. Er hat seinen Vater verloren.
Meine Mutter hat mich stark gemacht. Meine Mutter ist auch mein Vater. Alles, was ich bin, habe ich meiner Mutter und Gott zu verdanken.
Als kleines Kind hat Fawad Straßenkarten, Streichhölzer und Kaugummi an die vielen ausländischen Helfer verkauft, die damals noch durch die Chicken Street in Kabul flanierten. In der Chicken Street, berühmt für Teppiche und Schmuck, wurde Fawad von einer Filmcrew für den Oscar-nominierten Kurzfilm Buzkashi Boys entdeckt. Es war ein Wendepunkt in seinem Leben. Die vielen Ausländer haben Afghanistan längst wieder verlassen, während Fawad inzwischen eine der besten Privatschulen des Landes besucht. Die Afghan Turk High School ist ein Internat. Fawad ist nur noch an den Wochenenden zu Hause bei seiner Mutter und seinen 5 Brüdern. Hinter den schützenden Mauern der Schule kann Fawad seine Sorgen abstreifen. Da ist die ständige Angst um seine beiden ältesten Brüder, die Polizisten sind. Und da ist die Sorge um seinen kaum 2 Jahre älteren Bruder, der arbeitslos ist und unbedingt nach Deutschland fliehen will.
This comes from ones who are there and giving them idea, good ideas.
Viele lassen sich anstiften von denen, die es geschafft haben. Die sagen ihnen, dass draußen in Europa alles toll ist und dass sie sofort viel Geld kriegen. Die sagen ihnen nicht die Wahrheit. Am Anfang hatte ich große Angst, dass mein Bruder sofort abhaut. Jetzt vertraue ich ihm. Ich weiß, dass er nicht genug Geld für die Flucht hat. Und ich glaube fest daran, dass er niemals ohne den Segen meiner Mutter fliehen würde. Meine Mutter wird ihren Segen nicht geben und Deutschland würde ihn auch bestimmt nicht akzeptieren.
Am meisten belastet Fawad in diesen kalten Wintertagen in Kabul der Verlust seines besten Freundes. Die reiche Familie des Jungen hat ihn aus Sicherheitsgründen nach Istanbul geschafft. Er hat jeden Kontakt mit Fawad abgebrochen. Die beiden Jungs hatten in den vergangenen 2 Jahren fast jede freie Minute zusammen verbracht.
Er war ein wichtiger Teil meines Lebens. Als er zum ersten Mal nicht auf einen Anruf geantwortet hat, fühlte ich mich total schlecht. So schlecht, wie man sich mit einem gebrochenen Herz fühlt. Ich war oft bei ihm zu Hause, bei seiner Familie, aber das ist jetzt vorbei. Vielleicht hört er das hier ja.
Fawad schluckt und lächelt. Von seiner Zukunft hat der Teenager mit den strahlend grünen Augen ziemlich genaue Vorstellungen. Fawad aus Kabul will im Ausland studieren und dann als berühmter Schauspieler mit Pilotenschein nach Hause zurückkehren.
Ich sehe meine Zukunft hier. Wenn du berühmt bist, hast du Fans, die an dich glauben. Wenn du berühmt bist, findest du Gehör. Du kannst alles sagen. Du kannst über das Leben sprechen, über Afghanistan, über das Leben von Muslimen. Du kannst darüber sprechen, warum es auf der Welt so viele Probleme gibt, obwohl wir alle Menschen sind.
Auch Taki will seine Hoffnung nicht aufgeben. Der Schriftsteller, der gefangen ist zwischen dem eigenen Wunsch, in Kabul zu bleiben, und dem Drängen seiner Frau, zum Wohle der Kinder endlich nach Europa zu flüchten.
Mein afghanischer Traum ist immer noch Frieden. Ich weiß, wie bitter der Krieg sein kann. Das macht Frieden nur noch wertvoller. Wenn ich nicht optimistisch wäre, dass wir hier eine Zukunft haben, dann sollte ich wirklich gehen.
I should start thinking about leaving. I just remember of Stefan Zweig when he was very.
Aber ich erinnere mich an den Schriftsteller Stefan Zweig. Sein Herz war gebrochen, damals, im Jahr 1942, als er im Exil war. Er sah keine Zukunft mehr, weder für Europa, noch für Deutschland, Österreich oder für Salzburg, wo er so lange gelebt hat. Und so hat er sich umgebracht. In einem Moment, in dem er keine Hoffnung mehr sah. Aber die Geschichte zeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Europa ist wenige Jahre später wieder friedlich und großartig geworden. Afghanistan kann aus dieser Erfahrung lernen und es auch schaffen.
Wir sind noch immer ein Notfall. Im afghanischen Tagebuch blicken unsere Korrespondenten Sandra Petersmann und Jürgen Webermann auf die vergangenen Monate zurück. Das war HR Info, die Reportage. Den Podcast können Sie gerne downloaden auf hrinforadio.de.